Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Corona-Hochzeit waren sie Pflicht, Masken im öffentlichen Raum. Nur eine von vielen angeordneten Maßnahmen, die 2020 und 2021 zu einem Ausnahmezustand im Land führten. Nun sollen die Vorgaben der damaligen Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionskrankheit bewertet werden. Dazu hat der Bundestag mit den Stimmen aller Fraktionen, außer der AfD, eine Enquete-Kommission eingesetzt. Der Bedarf an Informationen über die Corona-Zeit ist nach wie vor groß.
Der Lärm auf den Fluren bringt Oliver Hinzen nicht aus der Ruhe. Der Schulleiter hat Corona überstanden, die Zeit der Schulschließungen, des Homeschooling. Eine Zeit, die sich so nicht wiederholen darf, darin sind er und die Politik sich einig.
Natürlich wissen wir, Schulschließung ist das Worst-Case-Szenario. Das darf nicht nochmal passieren. Was mir fehlt, ist aber immer noch ein Plan A. Ja, was machen wir denn dann stattdessen, wenn nochmal irgend sowas an Katastrophe passiert? Und da fehlt mir immer noch in vielen Städten und Gemeinden die Einbindung von Schule in solche Krisenpläne.
Ralf Schulz hingegen gibt nichts mehr auf Pläne. Die Gastronomie insgesamt befinde sich seit Corona im Krisenmodus, sagt der Tübinger Gastronom, auch wenn es damals viele staatliche Hilfen gab. Nachhaltig seien die nicht gewesen.
Wir sind ein Spielball der Politik. Und das ist uns bewusst. Uns wurde bewusst, dass in den letzten 5 Jahren sehr viel geredet wurde und eigentlich nichts Funktionierendes beschlossen. Also viel geredet und nichts getan. Und aus dieser Situation heraus haben wir Hoffnungslosigkeit.
Hinter heruntergelassenen Rollos im Halbdunkeln liegt Susanna Niklai. Die 42-Jährige leidet an Long-Covid. Ärzte haben ihr auch einen Impfschaden attestiert. Viele Leben wurden während der Pandemie gerettet, zum Beispiel durch Impfungen und Hygienemaßnahmen. Susanna Niklai hat dennoch Fragen.
Die Maskenpflicht, die ganzen Ausgehsperrungen, war das alles in Ordnung? Durfte man das? Durfte man uns diese Freiheiten nehmen? Das ist für mich alles nicht in Ordnung gewesen.
Eine, die Antworten verlangt. Einer, der den Glauben an die Politik verloren hat. Und einer, der konkrete Krisenpläne fordert. Die Erwartungen sind hoch an die Kommission.
Die Corona-Pandemie, eine Ausnahmesituation, in der Grundrechte eingeschränkt wurden. Eine Enquete-Kommission im Bundestag soll die Pandemie nun grundlegend aufarbeiten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, sagt die voraussichtliche Vorsitzende.
Weil das ja eigentlich jeden Lebensbereich betraf und der Gesundheitsbereich natürlich groß und führend ist, aber auch der Wirtschaftsbereich, der psychologische Bereich.
Enquete heißt übersetzt Befragung oder Untersuchung. Die Kommission besteht je zur Hälfte aus Abgeordneten der Fraktionen sowie Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis. Diesmal sind es jeweils 14. Die Kommission soll Informationen und Erkenntnisse sammeln. Das Ziel sind Empfehlungen für den Bundestag für den Umgang mit künftigen Pandemien. Die Soziologin Jutta Almendinger glaubt nicht, dass mit der Kommission alle Wunden geheilt werden können.
Aber wenn die Wunden auch nur benannt werden würden, ja, und nicht so getan werden würde, als ob es keine Wunden gäbe, dann wäre meines Erachtens schon viel erreicht.
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wäre eine andere Möglichkeit zur Aufarbeitung. Hier sitzen nur Abgeordnete. Der Fokus liegt auf der Aufklärung von umstrittenen Sachverhalten. Anders als eine Enquete-Kommission kann ein Untersuchungsausschuss Zeugen und Sachverständige vernehmen. Die Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski hätte deshalb einen Untersuchungsausschuss für den besseren Weg gehalten.
Der Grund ist der, dass der Untersuchungsausschuss ein schärferes Schwert ist und auch als das Instrument, das nicht nur in die Zukunft schaut, sondern auch stärker zurückblickt. Das haben wir jetzt leider nicht. Ich hoffe, dass in der Enquete gleichwohl auch die Vergangenheit stark aufgearbeitet wird, sodass wir dann eben noch so eine Art Untersuchungsausschuss-Light bekommen.
Mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen und Linken wurde die Enquete-Kommission heute eingesetzt. In 2 Jahren soll sie dann einen Abschlussbericht vorlegen. Für den Bundestag sind die Empfehlungen der Kommission allerdings nicht bindend. Schon jetzt mahnen Experten aber, dass die Ergebnisse von der Politik berücksichtigt werden sollten.
Auch die EU-Abgeordneten haben sich heute mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Teile des Parlaments finden nämlich, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen zu wenig über ihre damaligen Entscheidungen aufgeklärt hat. Deshalb haben sie ein Misstrauensvotum gegen die Kommissionschefin gestellt. Das ist jedoch heute gescheitert. Eingebracht wurde der Antrag von Parteien des rechten Flügels, unter ihnen auch Mitglieder der AfD. 175 Abgeordnete sprachen der Kommissionspräsidentin ihr Misstrauen aus. Für eine Mehrheit wären 480 Stimmen nötig gewesen. Wie umgehen mit mutmaßlichen Rechtsextremisten im Staatsdienst? Der Verfassungsschutz hatte jüngst die AfD als rechtsextremistische Bewegung eingestuft. Diese Einschätzung wird derzeit überprüft. Das Bundesland Rheinland-Pfalz geht aber dennoch einen Schritt weiter. Innenminister Ebling kündigte heute an, Bewerberinnen und Bewerber, die in der AfD sind, nicht mehr in den Staatsdienst aufzunehmen.
Wer bei Polizei, Justiz, in Verwaltung oder Schulen in Rheinland-Pfalz arbeiten möchte, den will die Landesregierung künftig strenger auf Verfassungstreue überprüfen.
Ein Beamter muss aktiv für diesen Staat stehen. Der muss auch aktiv tun, dass er erkennbar auf dem Boden der Verfassung steht, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie einsteht. Und Zweifel haben wir selbstverständlich, wenn jemand heute in einer AfD Mitglied ist, die erkennbar und auch schon vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt.
Bewerber müssen versichern, nicht Mitglied einer extremistischen Organisation zu sein. Eine entsprechende Liste umfasst jetzt auch die AfD. Das heißt, dass deren Mitglieder nicht mehr in den Staatsdienst aufgenommen werden. Offen ist, was mit bereits bestehenden Dienstverträgen geschieht.
Bei Personen, die Beamte auf Lebenszeit sind, wird die Mitgliedschaft in der AfD allein nicht für eine Entlassung reichen. Da werden die Behörden und Gerichte in jedem einzelnen Fall genau prüfen, ob es vielleicht zusammen mit bestimmten Äußerungen oder Aktionen für eine Entlassung reicht oder nicht.
Die Landes-AfD kritisiert das Vorhaben.
Wenn eine bloße Parteimitgliedschaft und kein konkretes Fehlverhalten über disziplinarische Maßnahmen oder die Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen Dienst entscheiden sollen, dann geht es offensichtlich nicht mehr um Verhalten, sondern um die politische Einstellung. Letztlich geht es um Gedankenverbote.
Die neue Vorschrift soll in den kommenden Wochen in Kraft treten. Auch andere Bundesländer prüfen eine solche Regelung.
Und damit blicken wir ins Ausland. Ein Tag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beginnt fast immer so mit Zerstörung. Russische Raketen und Drohnen durchbrechen nahezu jede Nacht die Flugabwehr, sorgen für Tote, für Verletzte und eine immer brüchiger werdende Infrastruktur. Während ein Ende des Angriffskrieges nicht absehbar ist, hat sich Präsident Selenskyj heute in Rom mit Verbündeten darüber beraten, wie das Land wieder aufgebaut werden kann.
In der Konferenzhalle in Rom ist die Solidarität zu spüren, als Präsident Selenskyj von den bisher massivsten russischen Angriffen auf ukrainische Städte berichtet. Das ist genau das, was Putin will, dass unser Volk leidet, dass es aus der Ukraine flieht, dass Häuser, Schulen, Leben überall zerstört werden, nicht nur in der Nähe der Front. Vertreter von 20 Regierungen und mehr als 100 Unternehmen treffen sich zur vierten Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Sie beschließen Hilfen von 10 Milliarden Euro. Die Ukraine selbst rechnet mit Wiederaufbaukosten von Hunderten Milliarden Euro. Auch in dieser Nacht gab es wieder Explosionen, Brände, Verletzte, Tote. Mit etwa 400 Drohnen und 18 Raketen hat Russland die Ukraine erneut heftig attackiert. Hauptangriffsziel wieder Kiew. Aber auch die Vorstädte sind massiv betroffen, wie die nordwestlich von Kiew gelegene Kleinstadt Bucha. Schutzmaßnahmen werden hier immer wichtiger. Ich bin sehr froh, dass ich diese Kapsel gekauft habe. Ich denke jedes Mal daran, wenn wieder Drohnen fliegen. Ich, meine Bekannten und meine Mutter fühlen sich ruhiger, weil sie wissen, dass ich eine Kapsel habe. Mit Kapsel ist diese Stahlkabine gemeint, entwickelt zum Schutz vor Druckwellen, Splittern und herabfallenden Trümmern. In vielen Häusern fehlen Keller oder Schutzräume. Katharina verbringt fast jede Nacht hier drin, oft gemeinsam mit ihrem kleinen Neffen Roman. In Rom sichert Bundeskanzler Merz derweil der Ukraine erneut Unterstützung zu und richtet sich mit einer Botschaft direkt an Moskau und Machthaber Putin, man werde nicht aufgeben. Meine zweite Botschaft richtet sich an Washington D.C. und an Präsident Trump. Bleiben Sie bei uns und bleiben Sie bei den Europäern. Zuletzt hatte US-Präsident Trump immer wieder die Unterstützung der Ukraine in Frage gestellt. Ein Problem, insbesondere bei der so wichtigen Flugabwehr.
Die Ukraine ist auf die Unterstützung der USA angewiesen. Doch die Menschen hier im Land vertrauen kaum noch auf US-Präsident Trump. Zu oft wurden sie enttäuscht. Die fehlende Unterstützung spüren sie hier ständig, wenn Drohnen über ihre Köpfe fliegen, Raketen in Privathäuser einschlagen und die Todesangst Nacht für Nacht zurückkommt.
Und zum Krieg gegen die Ukraine sendet das Erste gleich einen Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Sendung. Die Zahl irregulärer Einreisen oder Einreiseversuche in die EU ist deutlich zurückgegangen. Die Grenzschutzagentur Frontex registrierte in den ersten 6 Monaten des Jahres rund 20% weniger als im Vorjahreszeitraum. Schauen wir mal auf die genauen Zahlen. Nach Frontex-Angaben gab es auf der Westbalkanroute mit 53% den stärksten Rückgang. An östlichen EU-Landgrenzen traten 50% weniger Menschen irregulär über. Auf der Route über Westafrika betrug der Rückgang 41%. Und die meisten Menschen, die kamen über den zentralen Mittelmeerraum in die EU. Hier gab es sogar ein Plus von 12%. Deutlich zugenommen haben irreguläre Übertritte nach Großbritannien. Etwa 33.000 Menschen wählten den Weg über den Ärmelkanal in das Nicht-EU-Mitgliedsland. 23% mehr als im Vorjahr. Und diese Zahl der Flüchtlinge nach Großbritannien über den Ärmelkanal zu reduzieren, das ist eines der zentralen Versprechen der Regierung des britischen Premierministers Starmer. Darum ging es auch heute beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten Macron. Großbritannien und Frankreich haben ein Abkommen unterzeichnet mit dem Prinzip One in, One out, also einen Menschen aufnehmen, wenn dafür ein anderer abgeschoben wird. Großbritannien will künftig Geflüchtete wieder nach Frankreich abschieben und im Gegenzug dieselbe Anzahl an Asylsuchenden aus Frankreich aufnehmen, die Familie in Großbritannien haben. Es war eine neue Stufe der Eskalation zwischen Israel und dem Iran, als israelische Kampfjets vor einem Monat Teheran angriffen. Eigentlich sollten sie das iranische Atomprogramm und die militärische Führungsriege ins Visier nehmen. Getroffen wurden aber auch viele Zivilisten. Hunderte sollen getötet worden sein. Tausende wurden verletzt. Unsere Korrespondentin Katharina Willinger ist trotz dieser schwierigen Umstände im Iran und hat mit Menschen im Land gesprochen.
Der Garten im Hof von Paria ist für sie ein kleiner Lichtblick, mitten in Teheran. Kurz nach Beginn der israelischen Angriffe war sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in den Norden des Landes geflüchtet. Von dort schickte sie uns damals ein Video, erzählte darin von vielen schlaflosen Nächten. Nach unserer Rückkehr nach Teheran ist nichts mehr so wie vorher. Wir leben jetzt mit einer gewissen Traurigkeit und mit ein bisschen Angst. Die meisten Iraner verurteilen den Angriff Israels scharf. Das heißt nicht, dass man sich deshalb mit der eigenen Führung solidarisiert. Auch wenn diese darum bemüht ist. Plakate sollen auf einen gemeinsamen Kampf einschwören. Spuren der israelischen Angriffe werden öffentlich ausgestellt.
Einheit und Zusammenhalt, das ist das Motto, das die iranische Führung aktuell nach außen senden will. Nicht nur durch ihre Rhetorik, sondern auch durch das rasche Errichten von Plätzen wie diesem hier.
Die Propaganda ändert nichts an der Tatsache, dass die Angriffe Israels zahlreiche zivile Opfer im Iran gefordert haben. Das bestätigen unabhängige NGOs. Dieses von uns verifizierte Video zeigt einen Einschlag mitten im belebten Stadtviertel Tadjish. Hamed Minoufam verlor dabei seine Mutter Fatemeh. Die pensionierte Lehrerin war an dem Tag auf dem Weg zum Arzt. Ihr ganzes Gesicht, ihr gesamter Körper war von Splittern übersät. Überall hatte sie Wunden. Paria versucht sich irgendwie vom Erlebten abzulenken. Heute kocht sie für Freunde, die sie seit den Angriffen nicht mehr gesehen hat. All das kann helfen, um wieder nach vorne zu blicken und die Kraft zu finden, in diesem Land weiterzumachen. Weitermachen trotz Ungewissheit. Paria und viele andere Iraner haben keine andere Wahl.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 11. Juli.
Hoher Luftdruck im Westen, tiefer Luftdruck im Osten, dementsprechend zweigeteilt ist auch das Wetter in Deutschland. Heute Nacht sind vor allem von der Mitte bis in den Osten und Südosten einzelne Schauer unterwegs, sonst ist es teils wolkig, teils klar. Am freundlichsten wird es morgen in Schleswig-Holstein sowie im Südwesten, während es von Vorpommern über Sachsen bis nach Bayern auch dichtere Wolken gibt, die Schauer und einzelne Gewitter bringen. An der See heute noch 17 oder 16, an den Alpen unter 10 Grad. Im südöstlichen Bergland morgen um 20, am Oberrhein dagegen schon nahe 30 Grad. Samstag Richtung Südwesten noch sonnig, sonst neben Sonne viele Wolken und von Osten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Ähnliches Wetter auch Sonntag und die neue Woche beginnt dann fast überall wechselhaft und verbreitet sommerlich warm.
Sie stehen für Vergänglichkeit und Erneuerung, in Asien auch für Mutterschaft und bedingungslose Liebe. Die Taglilien. In Bad Zwischenahn bei Oldenburg zieren sie ein Rondel im Park der Gärten. Und da sie nur einen Tag blühen, pflücken Freiwillige in diesen Wochen Morgensblüten ab, damit schneller neue wachsen und die Stauden in voller Pracht dastehen. Und mehr zu diesen ganz besonderen Blüten sehen Sie dann in den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Jesse Wellmer. Außerdem geht es um den Streit im Bundestag vor der Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht.